Wir hören nun die Lesung aus 2. Mose 15, die Verse 22 bis 27. Danach ließ Mose Israel vom Schilfmeer aufbrechen, dass sie zur Wüste Sur zogen. Und sie wanderten 3 Tage lang in der Wüste und fanden kein Wasser. Da kamen sie nach Mara, aber sie konnten das Wasser von Mara nicht trinken, denn es war sehr bitter. Daher nannte man es Mara. Da murrte das Volk gegen Mose und sprach: Was sollen wir trinken? Er aber schrie zum Herrn, und der Herr zeigte ihm ein Holz. Das warf er ins Wasser. Da wurde das Wasser süß. Dort gab er ihnen Gesetz und Recht, und dort prüfte er sie. Und er sprach: Wenn du der Stimme des Herrn, deines Gottes, eifrig gehorchen wirst und tust, was vor ihm recht ist, und seine Gebote zu Ohren fasst und alle seine Satzungen hältst, so will ich keine der Krankheiten auf dich legen, die ich auf Ägypten gelegt habe, denn ich bin der Herr, dein Arzt. Und sie kamen nach Elim. Dort waren 12 Wasserquellen und 70 Palmbäume, und sie lagerten sich dort am Wasser.
Lass uns beten. Himmlischer Vater, danke für dein Wort. Lass es nun durch deinen Geist lebendig in diesem Raum werden und in unseren Herzen. Verherrliche dich in uns durch dein Wort und das Wirken deines Geistes. In Jesu Namen. Amen. Ja, als ich mich letzte Woche nochmal mit Matthias und Sarina zum Taufgespräch getroffen habe, da hat Sarina mir erklärt, dass der Name Elim 2 Bedeutungen hat. Und zwar bedeutet er auf Kirgis mein Volk. Stimmt das? Ja. Wenn ich das richtig verstanden habe, dann wollt ihr damit die Hoffnung zum Ausdruck bringen, dass vielleicht in Elim auch ein Neuanfang für das kirgisische Volk mit Christus beginnt. Habe ich das richtig verstanden?
So ungefähr.
Genau, er ist nicht der erste Christ, aber es ist doch schön, wenn Gott einen neuen Anfang wagt mit seinem Volk. Die zweite Bedeutung kommt natürlich heute in unserem Lesungstext vor. Und ob ihr es glaubt oder nicht, es war nicht so geplant. Es hat sich in Gottes Vorhersehung so ergeben. Elim hier bedeutet Bäume. In Deutschland vielleicht kein besonderes Wort, aber wenn man sich in einer Wüste befindet, dann schon. Und hier am Ende, in Vers 27, ihr habt es gerade gelesen, da bekommen wir eine Postkartenbeschreibung einer üppigen Oase. 12 Wasserquellen, 70 Bäume stehen dort. Ein wunderbares Bild vollkommener Rast und Ruhe nach einem anstrengenden Marsch durch die Wüste. Die Frage, wo wir lieber wären, in Mara mit seinem bitteren Wasser oder in Elim, ist, denke ich, für die meisten schnell beantwortet. Die meisten von uns sind schließlich keine Überlebenskünstler, und ich denke, frisches Quellwasser ist den meisten lieber als der Trick mit dem Holz, das aus Geschirrspülwasser Brause macht, um es auf die heutige Zeit zu übertragen. Aber auch wenn wir sie nicht unbedingt mögen, diese Mara-Momente, dann haben wir doch alle solche und solche Erfahrungen in unserem Leben gemacht. Wir alle kennen die Erfahrung von Mara, die bitteren Enttäuschungen, die schwierigen Herausforderungen. Und wir kennen die Elim-Erfahrung, die Freude, die Ruhe, die Rast, die Gott uns manchmal schenkt. Und vielleicht sind wir sogar gerade mittendrin in einer von den beiden. Ich weiß nicht, wo du dich gerade befindest, Mara oder Elim oder vielleicht irgendwo zwischendrin. Manchmal ist es schwer, durch Mara-Phasen hindurch zu schreiten im Leben. Aber was wir heute, hoffe ich, sehen werden, ist, dass nicht nur Elim Sinn macht, sondern beide Erfahrungen auf ihre eigene Weise Sinn im Leben machen. Sie haben beide eine Bedeutung. Wir alle brauchen beides. Wir brauchen unsere Mara- und unsere Elim-Zeiten. Und das Warum und Wozu wollen wir uns vom Predigttext her anschauen. Vielleicht nur zur Erklärung. Der Predigttext heute gliedert sich in 3 Teile. Der erste, der läuft von Vers 22 bis 24 und der erzählt von einer Herausforderung für das Volk Israel auf dem Weg aus Ägypten hin ins verheißene Land. Eine Herausforderung, die nicht nur schwierig ist, sondern wenn man sich den Text genau anschaut, dann ist sie eigentlich für die Israeliten unzumutbar, meinen sie zumindest. Man muss sich das so vorstellen. Nach dem Sieg über die Ägypter am Schilfmeer und der Siegesfeier sind die Israeliten guter Dinge. Zum ersten Mal haben sie ganz unmittelbar vor ihren eigenen Augen die unbeschreibliche Macht Gottes gesehen. Gott hat ihre Feinde vernichtet. Er hat sie gerettet. Und hat sie durch diese steilen Wasserwände des Schilfmeeres hindurch errettet. Das haben sie gerade mit eigenen Augen erlebt. Gott errettet sie vor dem sicher geglaubten Tod. Und wenn man es vielleicht mit einer Perspektive aus dem Neuen Testament vergleichen will, dann ist es so, wie die Apostel sich gefühlt haben werden nach der Auferstehung. So wie sie in der Auferstehung den Sieg von Jesus Christus über den Tod erlebt haben und mit Jesus Christus ihren eigenen Sieg, an dem sie durch Jesus Christus teilhaben dürfen, so entgeht auch das Volk Israel hier dem sicher geglaubten Tod. Und sie dürfen teilhaben an einem neuen Leben mit Gott in der Freiheit von Kanaan. Also es ist eine Befreiung erster Güte. Und wenn man überlegt, wie sich die Israeliten in diesem Moment, als sie aufbrechen, wohl fühlen werden, dann ist die Antwort eindeutig. Sie sind völlig euphorisch. Sie lachen und sie freuen sich, sie klopfen sich auf die Schultern und immer wieder stimmen sie dieses Ross- und Reiterlied an, das wir letzte Woche angeschaut haben, mit dem sie den Sieg über ihre gefürchteten Feinde feiern. Und natürlich denken sie auch, was könnte jetzt noch schiefgehen? Ihr mächtigster Feind vernichtet, Gott an ihrer Seite, was könnte noch schiefgehen? Es dauert nur 3 Tage, da beginnt sich das Blatt zu wenden. 3 Tage sind sie unterwegs, von Wasser keine Spur, aus fröhlicher Ausgelassenheit wird bangen. Wir wissen nicht, wie viel Wasser sie zu dem Zeitpunkt noch übrig hatten. Sie haben wohl auch keine große Erfahrung mit der Wüste, kann man sich vorstellen. Aber die Israeliten beginnen sich Sorgen zu machen. 3 Tage ohne ägyptischen Getränkeautomat. Ohne Kiosk, nichts. Um sie herum Wüste und nochmals Wüste, nichts sonst. Sie fühlen sich bedroht. Und ihr könnt euch die Erleichterung vorstellen, als sie dann endlich nach Mara kommen, dort am Horizont sehen sie es. Sie laufen darauf zu. Sie nehmen einen Schluck. Und die Enttäuschung ist genauso bitter wie das Wasser. Gerade eben noch eine lustige, siegestrunkene Reisegesellschaft. Und jetzt spüren sie nur noch trockene Kehlen und Frust. Frust muss man an irgendetwas auslassen. Und sie fühlen sich zunehmend gereizt. Was soll das denn eigentlich für eine Rettung sein, Mose? Und wenn wir uns Vers 24 anschauen, da heißt es, das Volk murrte gegen Mose. Das Wort, das darin steckt, ist Knurren. Also ihr könnt euch vorstellen, dass Mose so ein bisschen Angst bekommt. Und er schreit verzweifelt zum Herrn. Rebellion liegt in der Luft. Die Israeliten waren Sklaven. Das sind keine zimperlichen Gentlemen, sondern das sind Leute, vor denen muss man sich vielleicht auch so ein bisschen fürchten. Das sind raue Gesellen. Und so schreit Mose verzweifelt zum Herrn und mit diesem einen Schrei ist die Krise so schnell vorüber wie ein schlechter Traum. Vers 25, der Herr zeigte ihm ein Holz, das er ins Wasser warf, da wurde es süß. Als wäre nichts geschehen. Das Volk kann trinken, alles ist erst einmal wieder gut. Eine Frage bleibt. Warum? Hier ist ein allmächtiger Gott, der sie gerade durch das Schilfmeer hindurchgeführt hat. Er hat offensichtlich Kontrolle über das Wasser. Warum bitteres Wasser in Mara? Warum lässt er zu, dass sich das Volk, das er mit mächtiger Hand aus Ägypten befreite, durstig durch die Wüste schleppt? ist eine große Frage. Für die Israeliten damals, aber vielleicht auch für uns heute. Wir können das Gleiche auch über unsere eigenen Mara-Zeiten fragen. Man glaubt doch an einen allmächtigen Gott, an einen guten Gott. Aber die Realität des eigenen Lebens gleicht einer Wildnis ohne Wasser. Wir haben sogar ein Wort dafür, eine Durststrecke. Und vielleicht ist es dann so, wenn wir dann am Horizont einen Hoffnungsschimmer erblicken, das Leben vielleicht besser wird, eine Wendung einkehrt, dann kann es sein, es entpuppt sich als Mara. Bitteres Wasser, bittere Enttäuschung. Wie reagieren wir in solchen Zeiten? Werden wir aggressiv, wenn wir uns auf diese Weise in die Ecke gedrängt werden, wenn wir nicht wissen, wohin? Suchen wir vielleicht gereizt nach Verantwortlichen, wohl wissend vielleicht, dass nur der allmächtige Gott selbst eine Antwort nach dem Warum geben kann. Aber irgendwohin muss man doch seinen Frust ablassen. Ich denke, solche Mara-Zeiten können unsere Glaubensbeziehung mit Gott ganz schön auf die Probe stellen. Doch wie wir gleich sehen werden, erhalten wir im zweiten Teil, der in Vers 25, in der zweiten Hälfte beginnt, eine vielleicht überraschende Antwort auf das Warum. Die Antwort findet sich ganz kompakt in einem kleinen Wörtchen, Vers 25. Dort heißt es, in meiner Übersetzung, dort gab er ihnen Gesetz und Recht und versuchte sie. Bei euch heißt es, glaube ich, prüfen. Der Grund für Israels Durststrecke ist, dass Gott sie prüft. Er prüft ihr Herz. Er erforscht ihre Beziehung zu ihm, ihren Glauben. Verlassen sie sich auf ihn. Wie steht es um ihren Glauben? Ist es ein Glaube, der am Schilfmeer lebendig ist und den Sieg mitfeiert? Ein Schönwetterglaube, der sich auf der Durststrecke suchend in die falsche Richtung abwendet, weil das Leben nicht so war, wie man es sich versprochen hat? Oder ist es wahrer Glaube? Ein Glaube, der auch einer Mara-Zeit standhält. Am Schilfmeer war es einfach zu sagen, ich glaube an Gott, den Herrn. So wie wir es gerade vorhin im Glaubensbekenntnis gesagt haben. Aber wie steht es in Mara? Gott versuchte sie. Er prüfte ihr Herz. Wir sollten nicht meinen, dass Gott hier etwas Neues für sich herausfindet. Gott ist nicht nur der Allmächtige, er ist auch der Allwissende. Er hat die Schöpfung geschaffen, er hat die Kontrolle über sie. Er hatte das Herz des Pharao in seiner Hand. Und er weiß auch, was in den Herzen der Israeliten hervorgeht. Für ihn ist hier nichts Neues in dieser Prüfung. Und er weiß auch, was in deinem und in meinem Herzen jetzt in diesem Moment gerade vorgeht. Wenn wir sein Wort hören, weiß er, ob wir es annehmen. Gott schickt also das Volk Israel durch diese Prüfung. Nicht damit es für ihn offenbar wird, was in ihren Herzen ist, sondern damit für sie offenbar wird, wie es um ihren Glauben an ihn steht. Das ist der Sinn von Mara. Und es ist auch der Sinn unserer Mara-Zeiten. So viel vielleicht zuerst mal zum Prüfen, zum Versuchen. Aber hier heißt es in diesem Vers 25 auch, dort gab er ihnen, also in Mara gab er ihnen Gesetz und Recht. Und diese zwei Dinge hängen sehr eng mit diesem Prüfen, mit diesem Versuchen zusammen. Denn Gottes Gesetz und sein Recht sind die Mittel, mit denen Herzen geprüft werden. Wir brauchen uns hier nicht vorstellen, dass Ihnen hier in Mara schon mal die 10 Gebote vorgelesen wurden. Das kommt erst später am Berg Sinai. Nein, hier ist das Prinzip gemeint, von dem wir in Vers 26 lesen. Vers 26, dort sagt Gott, wie diese Prüfung aussieht. Er sagt, wirst du der Stimme des Herrn, deines Gottes, gehorchen und tun, was recht ist vor ihm und merken auf seine Gebote und halten alle seine Gesetze. Das ist die Prüfung. Wirst du gehorsam sein in Mara? Und es geht weiter mit einem Versprechen, mit einer Verheißung. So will ich dir keine der Krankheiten auferlegen, die ich den Ägyptern auferlegt habe, denn ich bin der Herr, dein Arzt, oder wörtlich der Herr, der dich heilt. Das ist also in aller Kürze Gottes Gesetz und Recht. Und vielleicht zum ersten Mal erkennen die Israeliten hier, dass Gottes Errettung für sie kein Freifahrtschein ins Land Kanaan darstellt. Gott wäre kein gerechter Gott, wenn er sie nach anderen Maßstäben beurteilen würde als die Ägypter. Ein Maßstab für alle. Und so sind auch die Israeliten diesem Gott, der Gericht über die Ägypter gehalten hat, zur Rechenschaft verpflichtet. Werden sie gehorchen? Gott legt nicht zwei verschiedene Maßstäbe an. Pharao und die Ägypter haben sich Gott widersetzt. Sie haben die Israeliten nicht ziehen lassen. Und dafür wurden sie bestraft. Doch auch von seinem eigenen Volk erwartet Gott Glauben und Gehorsam oder Glaubensgehorsam. Sie sollen auf seine Stimme hören, heißt es hier, und ihr gehorchen. Nur so werden sie dem Schicksal der Ägypter entgehen. Das Krankheit hier ist, glaube ich, im Kontrast bzw. in Verbindung mit dem Arzt zu sehen, aber gemeint sind die Plagen, die Gott über Israel, über Ägypten gebracht hat. Wenn sie gehorchen, werden sie dem Schicksal der Ägypter entgehen. Am Schilfmeer war das noch einfach zu bejahen. Ja, wir glauben an dich, ja, wir folgen dir. Doch erst auf den Durststrecken im Leben erweist sich Glaube als echt. Ich denke, es wird ein betretenes Schweigen eingetreten sein, als Gottes Volk diese Worte damals hörte. Prüfung bestanden? Ich weiß nicht. Sich gegen Mose aufzulehnen bedeutet ja letztlich, sich gegen Gott aufzulehnen. Gott hat schließlich Mose eingesetzt. Und schließlich dürfen wir nicht vergessen, auch wenn es hier nicht erwähnt wird, da war eine riesen Wolkensäule vor ihnen, die sie durch die Wüste geführt hat. Mose ist nur der Wolkensäule hinterher gelaufen. Auflehnung gegen Mose? Murren gegen Mose? Es murren gegen Gott. Das Volk muss erst noch lernen, sich auf Gott zu verlassen. Will heißen, weitere Durststrecken sind zu erwarten. Denn momentan haben sie die Prüfung noch nicht bestanden. Gottes eigentliches Ziel ist aber nicht die Prüfung an sich. Denn Vers 26 geht ja weiter. Und dort heißt es, mit bestandener Prüfung kommt Heilung. Ich bin der Herr, dein Arzt. Ich bin der, der dich heilt. Das ist eine Verheißung für Gehorsam. Im direkten Zusammenhang, wenn ihr euch diesen Vers vielleicht nochmal anschaut, da ist es etwas überraschend, dass er sich als Arzt zu erkennen gibt, denn er verspricht ja nicht, sie gesund zu machen zunächst einmal, sondern er sagt nur, ich will dir keine Krankheiten auferlegen. Also eigentlich ist es doch nicht der dich Heilende, sondern der dich nicht Krankmachende. Man könnte das vielleicht als kleine Unschärfe im Text abtun, aber ich denke, hinter dieser Wortwahl steckt viel mehr. Denn darin kommt, wie schon angedeutet, zum Ausdruck, dass Gott mit dieser Prüfung einen Heilungsprozess in Gang setzt. Gott ist dabei, sein Volk zu heilen und damit sie ihn als Heilenden erfahren können und nicht so wie die Ägypter. Dazu müssen sie lernen, seiner Stimme zu gehorchen, sich seiner Ordnung unterzuordnen. Sie müssen ihren Platz in dieser Welt kennenlernen. In Beziehung mit Gott. Letztlich heißt dieser Vers hier, dass im Gehorsam gegenüber zu seinen Geboten das Versprechen einer Heilung gemacht wird. Ungehorsam macht krank. Warum? Weil wir uns nicht nach Gottes Geboten, nach seiner Ordnung verhalten. Wir bewegen uns im Ungehorsam immer weiter weg von Gott, der uns doch Leben und überhaupt alles gibt. Das kann nicht gesund sein. Die Israeliten damals waren schon mehrfach ungehorsam gewesen. Und wenn wir ehrlich sind, waren doch auch wir heute. Also heutzutage sind doch auch wir oft ungehorsam. Das kam ja vorhin im Sündenbekenntnis zum Ausdruck. Aber dieser Ungehorsam macht vieles kaputt. Er macht Beziehungen kaputt. Er macht uns kaputt. Er macht krank. Je mehr wir auf Gottes Stimme hören und beginnen, ihr zu gehorchen, desto mehr werden wir Gott als heilenden Gott kennenlernen. Und wie um dieser Verheißung Nachdruck zu verleihen, führt er sie nach Elim, Vers 27. Und sie kam nach Elim und es war wunderbar. Der Arzt verordnet ihnen nach dieser anstrengenden Etappe Ruhe und Erholung. Der Arzt weiß genau, was sie brauchen. Er sorgt sich um sie. Er wird sie nicht überfordern. Das Volk Israel lernt hier also ein wichtiges Prinzip kennenlernen und wir werden in den kommenden Wochen sehen, inwieweit sich das Volk an diesem Prinzip orientieren wird. Inwieweit sie den allmächtigen Gott als Arzt kennenlernen und inwieweit er um seiner Gerechtigkeit willen Krankheiten auferlegen muss. Das sind die zwei Möglichkeiten. Aber für uns stellt sich natürlich die Frage, was wir aus dieser Begebenheit für unser Leben mitnehmen können. Selbst wenn wir uns gerade in einer Elim-Phase unseres Lebens befinden, dann können wir uns wahrscheinlich noch an das letzte Mara erinnern. Und das nächste Mara kommt bestimmt. Aber machen wir nicht den Fehler zu denken, dass Gott uns dieselben Plagen oder Krankheiten auferlegen könnte, wie damals den Ägyptern. Durch sie hat er ja Gericht an den Ägyptern geübt. Er hat sie vernichtet. Und vielleicht haben wir so ein kleines bisschen Angst, dass unser Ungehorsam letztlich unsere Vernichtung bedeutet. Dieses Schicksal wird sich nicht an uns wiederholen, weil ein anderer es für uns ertragen hat, unser Herr Jesus Christus. Und wer auf ihn vertraut, dessen Vernichtung, dessen Strafe ist schon geschehen, aber nicht an uns, sondern am Herrn Jesus. Und im Buch Jesaja wird diese Sprache von Krankheit und Leid ganz direkt aufgenommen. Lesen wir Kapitel 53 ab Vers 3. Ihr könnt es ruhig aufschlagen, dann bleibt ihr wach. Jesaja 53 kommt nach dem Psalm. Wenn ihr bei Jeremia seid, seid ihr schon zu weit. Jesaja 53. Ich lese von Vers 3. Er, also dort geht es um den Knecht Gottes, um Jesus Christus. Er war der Allerverachtetste und Unwerteste, voller Schmerzen und Krankheit. Er war so verachtet, dass man das Angesicht vor ihm verbarg, darum haben wir ihn für nichts geachtet. Fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre, aber er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt. Hier sehen wir, wie Gott, der Arzt, uns heilt. Er legt Krankheiten auf den Gottesknecht. Er legt das, was wir verdient hätten, auf die Schultern von Jesus Christus. Als er am Kreuz geplagt und von Gott geschlagen wurde, da trug er die Strafe dafür, dass auch wir Gottes Stimme nicht gehorcht haben. Am Kreuz trug Jesus diese Krankheiten, die wir verdient hätten. Und gerade deshalb ändert sich am Kreuz auch etwas. Wir müssen die Konsequenzen nicht mehr tragen. Und trotzdem verlangt Gott von uns Gehorsam. Aber der vollkommene Gehorsam von Jesus Christus macht es möglich, dass ein Unschuldiger für die Schuldigen gelitten hat, damit wir verschont werden können. Wenn wir also Gottes Stimme nicht gehorchen, dann erwarten uns keine ägyptischen Plagen mehr. Das ist die gute Nachricht. Stattdessen erwarten uns liebevolle Erziehungsmaßnahmen unseres Vaters. In Hebräer 12, Kapitel 12, Verse 6 und 7 wird es ganz klar herausgestellt. Dort heißt es, Hebräer 12, 6 und 7, ich fasse es mal zusammen, dort heißt es, wenn der Herr lieb hat, den züchtigt er, den erzieht er und diszipliniert er. Und weiter unten in Vers 7 heißt es, es dient zu eurer Erziehung, wenn ihr dulden müsst. Wie mit Kindern geht Gott mit euch um. Sprich, jetzt sind es nicht mehr die Krankheiten, die uns erwarten, sondern Erziehung. Die Erziehung eines liebenden Vaters für seine Kinder. Für uns fühlen sich Gottes erzieherische Maßnahmen manchmal wie Durststrecken an. Und sie können ganz schön schwierig sein. Weiter unten im Hebräer Kapitel 12 heißt es in Vers 11, dass sie erst danach Frucht bringen. Sie bringen uns erst einmal keine Freude, sondern sie erscheinen uns als Schmerz, als unangenehme Erfahrung. Danach aber bringt sie als Frucht denen, die dadurch geübt sind, Frieden und Gerechtigkeit. Harte Zeiten, Durststrecken dienen unserem Guten, weil Gott sie gebraucht, um uns zum Gehorsam zu erziehen. Sie werden uns nicht angenehm erscheinen und je länger wir uns dagegen sträuben, umso länger verpflichtet Gottes Liebe ihn dazu, uns weiter zu erziehen. Also lasst es uns nicht länger werden lassen, wie es sein muss. Lasst uns beim ersten Mal gehorchen. Denn wenn wir lernen, gehorsame Kinder zu sein, dann werden wir auch Heilung erfahren, weil wir aufmerksam auf Gottes Stimme, mit der er in der Bibel spricht, hören und ihr gehorchen. Wie also werden wir das nächste Mal reagieren, wenn eine Durststrecke auf uns zurollt? Und ich weiß, das Bild passt nicht ganz. Vielleicht werden wir versucht sein zu murren. Vielleicht meinen wir, wir haben Besseres verdient. Das ist unzumutbar. Vielleicht werden wir sogar nach jemandem suchen, den wir verantwortlich dafür machen können, so wie die Israeliten sich damals gegen Mose gewandt haben. Doch das ist nicht die Reaktion des Glaubens. Mit ihr würden wir nur zeigen, dass wir noch nicht gelernt haben, auf Gottes Stimme zu hören. Im Glauben werden wir Durststrecken als Erziehung unseres himmlischen Vaters annehmen. Das ist nicht einfach. Manchmal kommt es mit Tränen. Aber wenn wir verstehen, was hier geschieht, dann werden wir sie dankbar annehmen. Denn der Glaube sagt uns, Gott wird uns durch diese Zeiten hindurch leiten. Er ist der gütige und der allmächtige Gott. Er wird uns zu einem Elim leiten. Auch wenn er uns immer wieder an die Grenzen unserer Belastbarkeit bringen wird. Denn nur so kann unser Glaube wachsen. Das ist wie im Training, wie beim Sport. Auch wenn er uns an unsere Grenzen bringt, dann wird er uns doch nie überfordern. Sondern wenn es Zeit wird, dann wird er uns auch wieder von Mara hin zum nächsten Elim führen. Er wird uns Ruhe und Erholung schenken für die nächste Etappe. Und dafür können wir dankbar sein. Wenn wir uns also der Erziehung unseres liebevollen Vaters hingeben, dann wird unser Glaube gerade in Durststrecken wachsen. Der Arzt wird uns ein Stückchen heiler werden lassen und dafür dürfen wir dankbar sein. Und gleichzeitig dürfen wir in Zuversicht wachsen, dass dieser gute und allmächtige Gott uns bis zum endgültigen, zum ultimativen Elim führen wird. Dem neuen Himmel und der neuen Erde, wo alle Durststrecken dieses Lebens zu Ende sind. Er wird uns dorthin bringen. Dessen können wir sicher sein. Lasst uns beten. Himmlischer Vater, du weißt, wo wir uns gerade in unserem Leben befinden. Du kennst jeden Einzelnen von uns und weißt, wer hier durch eine Mara-Zeit geht und wer durch eine Elim-Erfahrung. Vater, wir wollen dir dafür beide danken. Wir geben zu, dass uns Elim lieber ist als Mara. Aber aus deinem Wort lernen wir, dass beide wichtig sind und dass gerade die Mara-Zeiten uns im Glauben voranbringen, uns gehorsam lehren und gerade darin wir deine Liebe sehen dürfen. Bitte hilf uns, das zu glauben. Bitte hilf uns, dir zu gehorchen und dich dadurch zu verherrlichen in allem, was wir denken, was wir tun und was wir sagen. In Jesu Namen. Amen.